Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
So, ihr lieben Goldstaubhörer und Hörerinnen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Folge 51 ist es schon, Arne.
Ja.
Diesmal wollen wir eigentlich ziemlich direkt ins Thema einsteigen. Ne? Wir machen nicht viel Blabla. Und die Folge wird möglicherweise auch mal zur Abwechslung ein bisschen kürzer als die letzten Folgen.
Wir werden sehen. Das haben wir jedes Mal eigentlich gesagt bisher.
Ja.
Jetzt machen wir mal eine kurze Folge.
Ja, ja, genau. Wir schauen mal. Und ja, ihr Lieben, falls es hier irgendwelche Nebengeräusche gibt, dann liegt das daran, dass wir hier alle Fenster offen haben. Es ist Hochsommer, wahnsinnig heiß und wir brauchen einfach ein bisschen frische Luft.
Es sind wirklich tropische Temperaturen und ich würde mir sehr wünschen, dass wir an einen kühleren Ort gehen. Ist natürlich wunderschön hier auf dem Goldstaubsofa, aber ein bisschen Frische wäre ganz gut. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie solchen neuen Sachen wie Air Condition oder wie es heißt, sondern draußen, ein kühler Ort draußen. Und du hast mir erzählt von einem Ort mitten am Wald, wo es wunderbar kühl ist, wo es auch noch sehr idyllisch ist. Was für ein Ort ist das?
Ja, es ist der im Umgangssprachlichen sogenannte Selbstmörderfriedhof im Forst Grunewald. Und darum soll es heute gehen, um Selbstmord und den Friedhof, den entsprechenden, und was da so los war in der Zeit der Weimarer Republik.
Und du bist da gewissermaßen Stammgast auf dem Selbstmörderfriedhof?
Naja, Stammgast würde ich jetzt nicht genau sagen, aber ich war tatsächlich das allererste Mal da, als ich gerade 99 nach Berlin gezogen bin. Und das war im November 99 und das war einer meiner ersten Anlaufpunkte hier. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, die mich besser kennen, wissen vielleicht, dass ich ja seit meiner frühesten Jugend so ein bisschen beheimatet bin in der sogenannten Grufti- bzw. Gothic-Szene. Und da ist es halt gang und gäbe, dass man mal ab und zu verschiedene Friedhöfe besucht. Und was natürlich dieser Friedhof auch noch an sich hat, das hat jetzt mit unserem Thema nichts zu tun, aber dort ist eben auch die berühmte Nico begraben.
Mhm.
Nico, Christa Päffgen aus Köln, die dann in den 60ern die Sängerin von Velvet Underground war.
Ja.
Und dadurch ist natürlich dieser Friedhof auch so eine kleine Pilgerstätte für alle Velvet Underground-Fans.
Mhm.
Und ja, das letzte Mal war ich auf diesem Friedhof noch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten mit Freunden. Das ist natürlich auch, wenn man dann so Besuch hat aus anderen Städten, geht man da halt auch ab und zu mal hin. Und da ist was ganz Gruseliges passiert, Arne. Und zwar haben wir auf so einer kleinen Bank, so eine kleine verrottete Holzbank, ein Foto gefunden, wo anscheinend ein Voodoo-Ritual dran ausgeführt wurde. Ich zeig dir das Bild gleich mal. Vielleicht können wir es auch in den sozialen Medien mal
unterbringen. Du hast es also mitgehen lassen.
Ja, nee, wir haben ein Foto von dem Foto gemacht. Wir haben das Foto da schön liegen gelassen, ja, weil uns das wirklich zu gruselig war. Erzähl mal kurz, was du darauf sehen kannst.
Also es ist auf jeden Fall an einem Baum mit Moos und das ist schon mal, wirkt alles schon mal ein bisschen morbide. Und dann sieht man eine Person, blonde Haare, aber man kann von dem Gesicht nicht viel erkennen, weil die Augen gewissermaßen durchstochen sind oder durchgestrichen sind, der Mund auch noch und vom Körper ist auch nicht mehr ganz so viel übrig. Also ein düsteres Ritual hat hier stattgefunden.
Ja, ist auf jeden Fall sehr gruselig. Also man kann das auf dem Bild hier so ein bisschen noch erkennen, dass da auch so rostige Sicherheitsnadeln durchgestochen sind.
Mhm.
Und dann steht da auch noch irgendwas drüber in einer Sprache, die ich nicht kenne. Und dann, witzigerweise, habe ich jetzt auch gerade vor kurzem einen anderen Podcast gehört über den Wiener Selbstmörderfriedhof,
wo es Geisterjäger
geht.
Ja, ja.
Also da war ich leider noch nicht. Das ist noch ein Ziel, wenn ich das nächste Mal in Wien bin,
ja,
da an der Donau. Den gucken wir uns dann auch mal irgendwann an.
Den kenne ich tatsächlich. Und der ist jetzt gar nicht so schwer zu erreichen, im Gegensatz eben zu dem Grunewald, der wirklich, also du hast mir das gezeigt auf einer Karte, mitten im Nirgendwo liegt. Also wirklich mitten in diesem riesigen, riesigen Forst. Mhm. Ich kenne da, es gibt da diesen Turm, diesen großen Turm.
Ja, den Grunewaldturm, der zu Ehren Wilhelm I. erbaut wurde. Ja. Ein eindrucksvoller Bau. Und das ist auch der beste Punkt, um da hinzufahren, da das Auto zu parken und dann einmal den Turm hoch und runter.
Genau.
Und durch den Wald zum Friedhof.
Und sich als Vorbereitung vielleicht schon mal einen kleinen Schnaps zu genehmigen oder vielmehr danach, um die Erfahrungen, die man da gemacht hat, zu verarbeiten.
Ja, da gibt es auch ein schönes Ausflugslokal, wo man essen kann. Ja. Also auf jeden Fall ein Ausflug wert.
Ja.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, über den Wikipedia-Eintrag hinaus geht meine Kenntnis eigentlich ehrlich gesagt nicht über diesen Friedhof. Also außer, dass ich schon ein paar Mal da war, weiß, wie er aussieht und so weiter und so fort. Aber dafür haben wir ja einen sehr speziellen Gast hier heute bei uns.
Ja, und das ist Tina Knaus, die sich nicht nur mit der Geschichte Berlins sehr gut auskennt, da werden wir gleich noch drüber sprechen, ich kenne sie auch schon lange, sondern sie hat einen Podcast gestartet mit ihrer Kollegin Alex. Der heißt Nur über meine Leiche und da geht es eben auch um diesen Selbstmörderfriedhof. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, liebe Tina. Hallo.
Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Und natürlich noch schöner, dass du, Else, den Friedhof kennst. Das ist ja wirklich für Berliner auch nicht so ohne weiteres vorauszusetzen. Viele Berliner kennen den nämlich nicht.
Ja, interessanterweise kennen viele Berliner viele Dinge in Berlin, die man als Tourist oder als Zugezogener dann doch irgendwie erkundet hat.
Ich sollte ja aufgrund meiner Profession eigentlich alles kennen, aber ich finde es schön, dass es noch so ein paar Lücken gibt, die ich füllen kann.
Also musst du dir den unbedingt angucken, es ist ein sehr idyllisches Plätzchen. Dadurch, dass da eben nicht viele Leute hingehen, ist der total schön wild romantisch, muss man sagen. Der ist sehr idyllisch. Riesige Rhododendron-Sträuche. Ich habe mir immer vorgenommen, im Mai muss ich da unbedingt noch mal hin, wenn die alle blühen. Es sind viele Gräber auch zugewachsen. Also für Romantiker durchaus auch ein kleiner Ausflug.
Morbide Romantiker.
Ja. Ja, und ich muss auch sagen, der Friedhof ist zum Teil so ganz pittoresk. Ne? Also das Grab von Nico zum Beispiel, das ist auch unter so Bäumen und das ist ganz klein eigentlich. Wie so ein Puppenfriedhof ist das fast. Und interessant ist natürlich auch, was man alles entdeckt. Da gibt es dann so Bodenplatten, wo dann draufsteht, hier liegt eine unbekannte Frau oder hier liegt eine unbekannte Person, wo man dann noch nicht mal das Geschlecht zuordnen konnte. Und es gibt auch russisch-orthodoxe Kreuze dort. Also alles, was halt nicht auf einen evangelischen oder katholischen Friedhof draufgepasst hat. Also es ist ein sehr vielfältiger Ort und sehr, ja, wie du schon sagst, idyllisch. Also man hat da wirklich seine Ruhe und der ist so eingefasst. Der ist auch sehr klein, ne? Und eingefasst in so eine Mauer mittlerweile dann. Und ja, wir werden noch mehr darüber erfahren im Laufe der Folge.
Ja, aber Tina, erzähl doch erstmal ein bisschen was zu dir selbst. Wir kennen uns schon relativ lange, ich glaube vor 20 Jahren, da hattest du ganz besondere Touren angeboten, richtig?
Ja. Also ich habe ja so verschiedene Standbeine und einer davon ist eben auch die Schauspielerei. Und ich habe viel im Filmpark Babelsberg gearbeitet, habe da auch Veranstaltungen mit organisiert. Also von Märchentagen über Horrornächte war da alles dabei. Und bin dann irgendwann auch auf Stadtführung gekommen, weil ich auch mal in grauer Vorzeit Geschichte studiert hatte und mich die Berliner Geschichte immer geflasht hat. Weil es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Also wenn Steine sprechen könnten, wäre es hier sehr laut, weil diese Stadt ist voller Geschichten. Und ich bin eine Geschichtenerzählerin. Ich habe meine Touren auch immer Infotainment genannt. Und natürlich diese Mischung zwischen Schauspiel und Wissensvermittlung so ganz positiv zu verbinden war. Und hatte dann auch Kostümtouren dabei. Also ich bin auch in den 20er Jahren unterwegs gewesen als Aktienmieze. Ja. Die Aktienmieze war also eine authentische Figur. Das war die Brautens vom Muskel Adolf, der Vorsitzende des Ringvereins Immertreu. Und die hat tatsächlich gelebt und über die findet man auch Sachen. Sowas finde ich halt immer total spannend, Geschichten zu erzählen von Leuten, die total vergessen sind.
Ja, das klingt schon fast nach einem Thema für noch eine andere Folge, Arne,
ja,
oder?
Absolut, ja, Aktienmieten, da ist viel Musik drin. Und das Schöne ist ja, es gibt relativ wenig über sie und da kann man dann wirklich anfangen, eben eine Geschichte zu konstruieren auch. Es hätte so sein können. Das finde ich besonders spannend, wenn man Personen hat, über die man nicht so viel weiß.
Ja, und die dann sich halt in die dunkle Seite Berlins gibt. Also die erzählt uns von krimineller Untat, wie es damals in Friedrichshain ausgesehen hat. Da gab's
Nein, Chicago.
Gab es den schönen Spruch, keiner ist gemeiner als der Friedrichshainer, was schon ein bisschen zeigt, dass das also keine nette Gegend gewesen
ist. Wie sind wir es gerade für die Nicht-Berliner in Friedrichshain? Ja.
Gut, Tina, wie bist du denn dann auf den Friedhof gestoßen?
Also ich hatte das dann auch irgendwo gelesen, also auch über die Nico zunächst und habe gedacht, was, da gibt es einen Selbstmörderfriedhof? Also das habe ich ja noch nie gesehen. Und auch nichts darüber gelesen, habe dann so ein bisschen geforscht und kam dann darauf, dass es also außer hier in Berlin überhaupt in ganz Deutschland nicht einen einzigen Selbstmörderfriedhof gab und dass es nur in Wien eben diesen Selbstmörderfriedhof direkt an der Donau gibt und in Monte Carlo. Da gibt es auch einen Selbstmörderfriedhof, der ist in unmittelbarer Nähe des Spielcasinos. Also wenn die dann Haus und Hof verloren hatten, wurden sie gleich auf den Selbstmörderfriedhof bestattet. Und diese Geschichte hat mich so berührt, weil in vielen historischen Zeitungsartikeln, also ich liebe es, in Zeitungsarchiven zu schmökern, schon mal allein wegen der Sprache. Also da wird ja alles genau beschrieben, da wurde auch von diesen Fällen mit Adressnennung, mit Namensnennung, mit Hintergründen, soweit man sie ermitteln konnte, alles geschrieben. Das ist ja heute in der Presse nicht mehr so. Und das hat mich total fasziniert. Und da fand ich auch die Bezeichnung Friedhof der Namenlosen. Mhm, weil ganz viele eben namenlos dabei gesetzt worden sind. Zum Teil, weil sie das nicht wollten. Also einige hatten peinlich genau darauf geachtet, dass also nichts sie identifizieren konnte. Bei anderen war es eher so, dass die Angehörigen das nicht wollten, dass über diesen Verstorbenen berichtet wird und schon gar nicht im Zusammenhang mit Selbstmord. Es ist ja auch heute noch ein bisschen ein Tabuthema, aber man kann sich vorstellen, also gerade so zu Weimarer Republik-Zeiten und davor war das natürlich noch viel extremer, weil sich die Vorstellungen über Selbstmörder auch immer mit abergläubischen Vorstellungen gemischt hat. Man hatte schlicht und ergreifend Angst vor denen. Deswegen ging auch immer die Geschichte um, dass es auf diesem Selbstmörderfriedhof angeblich spuken soll. Ja. Einige haben erzählt, dass da sich Schatten bewegt haben, dass es eigenartige Geräusche gegeben hat. Und in einer Spandauer Sage habe ich dann auch im Zeitungsarchiv gefunden, dass angeblich die Selbstmörder einmal im Jahr zu dem Platz zurückkehren sollen, an dem sie aufgefunden worden sind, beziehungsweise wo sie sich das Leben genommen haben. Und man hat wirklich die Vorstellung gehabt, dass Selbstmörder wie Verbrecher auch zu Wiedergängern werden oder Vampiren und dass die natürlich ihre Umgebung nicht so gut behandeln und denen Streiche spielen und denen zum Teil auch Ungutes zufügen.
Ja, aber lass uns doch mal zu dem Anfang zurückkehren, zu der eigentlichen Geschichte dieses Friedhofs. Wann ist der denn zum ersten Mal verzeichnet?
Das ist nicht genau herauszufinden. Also das Bezirksamt sagt 1878. Ich habe aber Zeitungsartikel gefunden, in denen von 1870 schon die Rede war. Man muss dazu sagen, damals war es aber noch illegal. Warum es diesen Friedhof überhaupt geben musste, liegt daran, dass die Havel am Schilthorn einen Knick macht. Und durch die besondere Strömung sind immer wieder am Schilthorn Wasserleichen angeschwemmt worden. Und die Selbstmordraten haben so Ende des 19. Jahrhunderts drastisch zugenommen, sodass im Grunewald täglich Tote gefunden worden sind. Und die Forstverwaltung war dafür zuständig, sich darum zu kümmern. Warum man das nicht genau sagen kann, wann der nun tatsächlich eröffnet worden ist, liegt auch ein bisschen daran, dass der Grunewald zunächst zum Bezirk Teltow gehörte und dann später erst zu Potsdam gekommen ist und dann erst 1920 durch die Schaffung von Groß-Berlin zu Berlin gehörte. Deswegen ist die erste offizielle Eintragung auch erst 1900. Da gibt es um 22-jährigen Schlossergesellen, der ist da mit der Nummer 1 eingetragen. Hat aber nichts zu sagen, weil davor weiß ich nicht, was mit den Büchern geworden ist. Vielleicht sind sie auch im Krieg vernichtet worden, wie ja viele Dokumente. Vielleicht schlummern sie auch noch in irgendwelchen Archiven. Also wir haben wirklich sehr alte Sachen gefunden. Und am Anfang muss man sich auch vorstellen, war das jetzt eine Lichtung und da waren Sandhügel und da war auch kein Zaun drumherum. Das hieß also, die Selbstmörder sind da zum Teil auch von den wilden Tieren ausgebuddelt worden. Und man hat dann erst 1884 angefangen, das so ein bisschen einzuzäunen. Und eine Mauer ist dann auch sehr viel später erst drumherum gekommen. Heute ist ja eine Steinmauer und ein Tor drumherum. Das gab es also damals alles nicht.
Also man muss jetzt aber auch davon ausgehen, dass das ja nicht alles Selbstmörder waren. Ne? Also die, die da an der Havel angeschwemmt wurden, das können ja auch Badeunglückte gewesen sein. Oder
die kamen da auch hin. Also alle Wasserleichen, egal ob die jetzt verunglückt sind oder ob sie sich das Leben genommen haben, kamen dahin. Ja. Bei vielen hat man es ja wirklich auch nicht mehr feststellen können. Man hat ja auch zum Teil die Identifizierung nicht machen können, weil man stelle sich vor, wenn so eine Wasserleiche ein paar Wochen oder Monate im Wasser war, dann ist da nicht mehr viel von Kenntlichkeit übrig. Ja. Und auch wenn in der Schonung das erst Wochen oder Monate später aufgefunden wird, dann ist es auch schwierig.
Sind die dann noch zum berühmten Leichenschauhaus gekommen, um sie zu identifizieren?
Das Leichenschauhaus kam später.
Das kam dann später.
Also es gab dort dann irgendwann ein kleines Leichenschauhaus, das hieß, jede Leiche, die unidentifiziert im Grunewald gefunden worden ist, ist automatisch auf diesen Selbstmörderfriedhof gekommen. Ja. Der historisch erstmal Selbstmörderfriedhof Schilthorn oder Kirchhof Schilthorn genannt wurde, weil es eben in unmittelbarer Nähe des Schilthorns ist. Was ja auch interessant ist, also wir Berliner kennen das, Schilthorn und überhaupt die Havelchaussee, das Strandbad Wannsee sind natürlich die Ausflugsspots für alle Berliner. Ja. Dass da so ein, ja, sagen wir mal, bisschen gruseliger Ort so nah dabei ist und dass es so einen richtigen Tourismus gegeben hat. Menschen sind ja zum Teil wirklich hier angereist, um sich in der Nähe dieses Selbstmörderfriedhofs das Leben zu nehmen, um es dann auch ihren Angehörigen leichter zu machen. Denn man darf eins nicht vergessen, Selbstmord war ja früher auch mal verboten. Das hieß, wenn man also einen Selbstmordversuch überlebt hat, konnte man dennoch bestraft werden. Und die Kirchen hatten natürlich einen großen Einfluss und früher gab es hier nur kirchliche Friedhöfe. Und die Kirche hat sich ja sehr, sehr lange schwer getan mit dem Thema. Ich habe gerade gestern noch mal gelesen, im Rheinland haben sich bis 1990 katholische Kirchen geweigert, Selbstmörder auf ihrem geweihten Grund zu begraben. Und da kam es dann auch zu ganz kuriosen Geschichten. Also der Umgang mit den Selbstmördern war wirklich schräg, ja, also wie wir heute so sagen würden. Also der durfte nicht durch die Haustür raustransportiert werden. Also hat man den entweder durchs Fenster geschoben, manchmal, wenn das zu klein war, dann hat man extra ein Loch in die Wand geschlagen, um den Selbstmörder da rauszureichen. Natürlich durfte der auch nicht durchs Friedhofstor. Und wenn es bei manchen Gemeinden so eine sogenannte Selbstmörderecke gab, wo meistens auch Verbrecher lagen, dann wurde die Leiche dort über die Mauer geschmissen mit so Rufen wie, wirf den Schuft in die Gruft, bis ihn der Teufel ruft.
Boah.
Ja, also kurioseste Geschichten, auch Dinge, die dann zur Beerdigung gehörten, waren verboten. Also es durften Selbstmörder nicht zu normalen Tageszeiten bestattet werden, sondern spätabends, weil man sagte, also in der Dunkelheit kommen dann die Stunden des Teufels. Und man hat natürlich die Selbstmörder immer so ein bisschen in diese teuflische Geschichte mitinterpretiert. Dann durfte da keine Musikbegleitung bei der Beerdigung sein. Die Pfarrer und Priester haben sich ohnehin geweigert, bei einer Selbstmörderbeerdigung zuständig zu sein. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die fand ich auch irre, kurios. Da hatte also eine Frau ihren Mann begraben wollen, der sogar im Gemeindevorstand gewesen ist und Selbstmord begangen hatte, und hat eben mit diesem neuen Gemeindevorsteher vereinbart, dass doch ihr Mann aufgrund seiner Wohltaten, die er ja der Gemeinde auch gemacht hat, nicht in der Selbstmörderecke beerdigt werden sollte. Wahrscheinlich ist da auch Geld geflossen und man versprach ihr also, der wird also ganz normal beerdigt, sogar in der Nähe des Eingangs. Jetzt hatte die aber einen Posaunenchor, also den Posaunenchor der Gemeinde beauftragt, die sollten da Musik spielen. Und das hat der Gemeindevorstand natürlich spitz gekriegt und dann wurde sie vorgeladen. Und dann hat man tatsächlich von ihr gefordert, sie soll für den gesamten Posaunenchor neue Posaunen kaufen, weil die jetzt entweiht seien, weil sie bei einer Selbstmörderbeerdigung mitspielten. Wow.
Tina, wir springen jetzt mal in die 20er Jahre. Und da war ja dann mittlerweile unter der aufgeklärteren Gesellschaft, sag ich mal, auch eher die Rede von Freitod versus Selbstmord. Erzähl doch mal, was ist da in den 20er Jahren, was hat sich da verändert und wie ist die Situation da gewesen?
Es kam eigentlich ein bisschen durch Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche hat eigentlich so diesen Begriff Freitod eingeführt, weil er gesagt hat, der Mensch ist das einzige Wesen, das frei über seinen Todeszeitpunkt bestimmen kann. Und das war natürlich ziemlich revolutionär. Durch Luther war ja eigentlich erst so dieses Verbot und das Wort Selbstmord, was
die Kriminalisierung,
ja, diese Kriminalisierung gekommen, weil, wenn ihr mal guckt, also so in der Antike war ja Freitod zum Teil auch eine Heldentat. Also bevor man sich gefangen nehmen ließ, hat man lieber den Freitod gewählt und ist dafür gefeiert worden. Das ist dann durch die Kirche und durch Martin Luther sehr ins Negative gewandelt worden. Und diese freie Bestimmung war natürlich in den 20er Jahren, wo sich ja ohnehin auch viele Ideale verändert haben. Es war ja eine Aufbruchsstimmung in den 20er Jahren in allen Bereichen, ob das jetzt Kunst war, Philosophie, in allen Lebensbereichen. Und natürlich hatte das dann auch dort seine Auswirkung, dass man dem freien Willen eher mehr Raum eingeräumt hat. Was jetzt nicht bedeutet, dass jetzt alle völlig begeistert waren von diesem Thema.
Wurde denn der Freitod in den 20ern dann entkriminalisiert offiziell?
Das war schon vorher. Das war unter Friedrich dem Großen. Friedrich der Große hat dieses Verbot oder die Kriminalisierung des Freitods aufgehoben. Was aber die Kirchen nicht interessiert hat. Die haben es halt nach wie vor kriminalisiert.
Ja.
Aber da sieht man auch mal wieder, wie fortschrittlich Friedrich der Große war, ja, was ja oft in der Geschichte auch untergeht.
Religionsfreiheit, ja, großes
genau,
Stichwort.
Genau, genau.
So, jetzt springen wir aber mal tatsächlich in die Zeit der Weimarer Republik. Und da gibt es eine Geschichte, die handelt um die Dame Minna Braun. Und wir werden jetzt mal aus dem Original-Podcast von Alex und Tina die Geschichte von der Minna Braun einspielen für euch, damit sie das hier nicht nochmal alles erzählen muss.
Da kommen wir zu einer Geschichte, die wir gerne erzählen wollen von einem Mädchen, die Minna Braun hieß. Und die war mit einem Abschiedsbrief in der Tasche und Liebeskummer im Herzen 1919 am 28. Oktober wie im Traum durch den Grunewald geirrt. Sie war 25 Jahre alt und Krankenschwester und hatte sich am Tag vorher in einer Charlottenburger Apotheke für 20 Mark Morphiumlösung und Veronalpulver gekauft. Veronalpulver ist ein sehr starkes Schmerzmittel. Und ihr wundert euch, Morphium war damals wirklich frei erhältlich in der Apotheke. Also es galt noch nicht als Suchtmittel, sondern man hat das als wahres Wundermittel gegen fast alle Zipperlein verwendet. Also Minna Braun nahm dann diesen Mix und wurde dann kurz darauf auch bewusstlos. Und so wurde sie dann von einem Kraftfahrer an einen Baum gelehnt, an der Havelchaussee aufgefunden. Der hat sie dann ins Krankenhaus gebracht. Und auf der Fahrt ins Krankenhaus, da ist sie vermeintlich verstorben, sodass dieser Transport dann gleich umgeleitet wurde zum Selbstmörderfriedhof. Da kam sie dann in diese kleine Leichenhalle. Dann wurde auch der Gemeindearzt, der Dr. Starre, herbeigerufen. Der hat dann die üblichen Tests gemacht, also geguckt, ob sie noch atmet, ob noch Herztöne waren, und hat dann auch so einen Siegellack auf die Haut. Das ist wohl auch so eine ganz sichere Methode, um festzustellen, ob jemand noch lebt oder nicht, und hat daraufhin einen Totenschein ausgestellt mit dem Ergebnis, dass es ein Morphium-Selbstmord gewesen ist.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt machen wir hier mal einen Stopp, einen sogenannten Cliffhanger. Oh. Denn wer diese Geschichte zu Ende hören möchte, und man kann schon ahnen, was möglicherweise passieren könnte.
Ich habe keine Ahnung, was da passiert.
Der darf nach unserer Folge hier, nach dem Hören, umsteigen in den Original-Podcast »Nur über meine Leiche«.
Aber nur, wenn ihr nachher wieder zu uns zurückkommt.
Ja.
Ja. Oder beides hört.
Tina, erzähl doch noch mal kurz, gib uns noch mal ein paar Infos über euren Podcast.
Ja, unser Podcast »Nur über meine Leiche« ist entstanden, weil Alex, die unter anderem auch als Kranicha mit Lost Places Videos bei YouTube zu finden ist, hatte einen Film über diesen Friedhof gedreht und einige Fragen. Und im Spontis, auf der Spontis-Plattform hatte jemand mal eine Führung meinerseits da mitgeschnitten, und daher kannte sie meinen Namen und hat sich an mich gewandt. Und so ist ein wunderbarer Kontakt entstanden, der heute eine Freundschaft ist. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, lass uns einen Podcast draus machen, weil wir haben so viele Geschichten gefunden. Und ich finde es auch schön, diesen namenlosen mit dem Erzählen dieser Geschichten ein bisschen ihre Identität wieder zurückzugeben und ihre Würde. Das wäre so unser Anliegen.
Ja, alle Infos darüber werden wir natürlich in unseren Shownotes verlinken.
Immer montags. Montags ist übrigens, montags und Dienstag ist übrigens ein beliebter Tag für Selbstmörder, haben wir in Statistiken gefunden. Ist ja auch interessant.
Das wäre natürlich auch noch meine Frage zu Statistiken. Also, ja, ihr habt ja mit ein paar Zahlen auch gespielt. Was ist da bemerkenswert in der Weimarer Republik?
Ja, es gibt wirklich die verrücktesten Statistiken. Unter anderem auch hat man sich in den 20er Jahren Gedanken gemacht, was sind denn die Lieblingstodesarten bei Selbstmördern? Und hat das aufgelistet, also Erschießen ist zum Beispiel die Nummer eins bei Männern, wobei man sagen muss, dass sich 4-mal so viel Männer töten als Frauen.
Interessant.
Und bei Frauen würde ich jetzt vermuten Gift.
Ertränken ist die Nummer eins, Gift kommt erst dahinter. Ertränken kann man sich auch gut vorstellen.
Oh. Es Oder die Kombination, erst Gift, dann ins Wasser.
Hält besser.
Gab auch Selbstmörder, die mehrere Varianten auf Nummer sicher gemacht haben, falls das eine schief geht. Aber Ertränken ist natürlich gerade für arme Mädchen eine Todesart, wo sie kein Geld investieren mussten, ins Wasser gehen. Wir haben diese ganzen Seen da im Grunewald, das bietet sich ja quasi an. Und da auf dem Friedhof sind natürlich auch viele dieser einsamen Mädchen gelandet. Ja, die Minna Braun war jetzt Krankenschwester, aber denken wir auch mal an die ganzen Dienstmädchen, die zum Teil in diese Dienstmädchenfalle getappt sind. Das heißt, sie sind in der Familie zum Arbeiten angeheuert worden und dann hat sich entweder der Dienstherr oder die Söhne oder andere männliche Verwandte an den Mädchen vergangen. Und wenn die dann schwanger wurden, sind sie rausgeflogen. Und es gab ja damals diese Dienstbücher, wenn da ein negativer Eintrag drin war, war die Karriere dieses Mädchen beendet. Die hat nie wieder einen vernünftigen Job gefunden und deswegen sind dann auch viele Mädchen in den Tod gegangen.
Ja, oder in die Prostitution.
Oder in die Prostitution, das war die andere Variante.
Ja.
Danach vielleicht in den Tod. Grundsätzlich gibt es ja auch Konjunkturen von Selbstmord. Es ist ja wahrscheinlich so, dass in den großen Krisen der Weimarer Republik, also die Hyperinflation oder dann die Weltwirtschaftskrise, dass das da sprunghaft zunimmt, oder?
Total, ja. Total. Erstaunlicherweise während des Ersten Weltkrieges sind die Selbstmordraten gesunken. Es mag daran liegen, was wir eben schon gesagt haben, dass Männer offensichtlich noch eher wie Frauen den Selbstmord suchen. Und da haben wir auch so eine ganz witzige Erklärung gefunden in einem 20er-Jahre-Zeitungsartikel. Da hat man sich das so erklärt, dass Frauen leidensfähiger seien und Männer ja ach so sensibel und besonders in jungen Jahren nicht leidensfähig. So hat man sich das damals erklärt.
Ja, da muss ich gerade spontan an den Werther denken. Ja. Die Leiden des jungen Werther.
Ja, da ist ja eine richtige Selbstmordwelle ausgebrochen.
Genau, die sich dann alle in der Tracht des jungen Werthers gekleidet haben zu ihrem Freitod.
Ja. Oder ja auch die Steglitzer Schülertragödie. Das war ja damals ein riesiges mediales Echo, was das ausgelöst hat. Und wir kennen das ja von dem Film Was nützt die Liebe in Gedanken, der vor genau 21 Jahren hier in den Kinos lief, von unseren beiden Freunden Achim von Borries und Henk Handleuchten gemacht. Und das wäre so mein Beispiel dazu. Ich kann den Film auch immer noch empfehlen. Also eine tragische Geschichte damals. Ja.
Entspricht auch ein bisschen wieder diesen statistischen Zahlen, dass die meisten Selbstmörder so zwischen 18 und 25 Jahren waren. Die haben also das Gros der Selbstmörder gestellt.
Ja, das ist sozusagen die Lost Generation, wie Gertrude Stein sie benannt hat in den 20ern. Also die Leute, die im Ersten Weltkrieg groß geworden sind sozusagen, die da ihre jungen Teenagerjahre hatten.
Ja, oder auch, was dann so darüber berichtet wurde. Also ich habe gestern noch mal einen Bericht gefunden. Es gab ja nicht nur eine Schülertragödie, sondern in den 20er Jahren kurz hintereinander drei, die nicht alle hier in Berlin stattgefunden haben. Eine war auch in Hamburg. Und da hat man sich mit dem Thema auseinandergesetzt, was zum Beispiel auch der Genuss von Alkohol und das Tabakrauchen, welchen Einfluss das auf die Selbstmordraten hat. Weil man hat gesagt, also die haben ja fast alle sich Mut angetrunken, erstmal mit Alkohol. Bei der Schülertragödie ist es ja auch sehr explizit beschrieben, dass sie also ziemlich betrunken waren, als sie zu diesem Entschluss gekommen sind. Wie man das dann irgendwie zusammenkriegt mit dem aufsteigenden Geschlechtstrieb. Also da gibt es wirklich sehr kuriose Berichterstattungen, wo man das miteinander verbindet, weil man sich das gar nicht erklären konnte, dass so junge Menschen, die ja das ganze Leben vor sich hatten und wo jetzt auch gerade so eine Aufbruchsstimmung war, sich für den Tod entschieden haben, anstatt das Leben in vollen Zügen zu genießen.
Ja, diese Schülertragödie, da sollten wir noch mal eine extra Folge zu machen, weil da wirklich wahnsinnig viele Geschichten natürlich hinterstecken. Auch der legendäre Anwalt, Herr Frey. Kannst du uns noch an eine andere Geschichte oder konkrete Fälle von dem Selbstmörderfriedhof erzählen?
Ja, gerade weil du den Dr. Frey jetzt gerade erwähnst, der spielte auch noch eine Rolle in einem weiteren Drama, das in einem Sensationsprozess der 20er Jahre 1929 geendet ist. Und zwar geht es um eine Comtesse, die Comtesse Helga von Monroy, die auch als Zirkuskomtesse bezeichnet wurde, denn die Mutter war eine sehr berühmte Kunstreiterin, die Tante übrigens auch, also die Schwester der Mutter. Die haben also Weltruhm erworben und es ist ihnen dann gelungen, sich in den Hochadel einzuverheiraten. Eine hatte sogar einen echten Prinzen sich geangelt, der für die Liebe sogar seinen Titel und seinen Rang geopfert hat, um diese bürgerliche Künstlerin zu heiraten. Und diese Comtesse, die hatte ein Verhältnis mit einem Rittmeister AD. Das war natürlich nach dem Ersten Weltkrieg gar nicht so selten. Der war 20 Jahre älter, also 47. Sie war 27. Auf der Rennbahn hatten sie sich kennengelernt. Und die Mutter und die Tante, bei der sie mittlerweile hier in Lichterfelde untergekommen waren, waren überhaupt nicht amüsiert über dieses Verhältnis. Und da hat die Comtesse kurzen Prozess gemacht. Die ist bei Nacht und Nebel verschwunden, hatte allerdings die Brillanten im Wert von, in den Zeitungsberichten wird von 70.000 bis 150.000 Mark berichtet, mitgehen lassen, um sich dann ein luxuriöses Leben in den Luxusseebädern mit ihrem Rittmeister gönnen zu können. Irgendwann ist diese Geschichte natürlich rausgekommen, nachdem man natürlich ordnungsgemäß erstmal das Dienstpersonal und die Besucher des Hauses verdächtigt hat, kam man ihr dann auch auf die Spur und man hat dann beide schon mal vernommen. Und der Rittmeister, der vehement abstritt, irgendwas davon gewusst zu haben, er ist immer davon ausgegangen, dass das eine Erbschaft war, dieser Schmuck, ist auf dem kürzesten Weg in den Grunewald gefahren und hat sich eine Kugel in die Brust geschossen. Also der hat Selbstmord begangen, während sie auf ihre Prozesstage gewartet hat. Und da kam eben der Dr. Frey ins Spiel. Das war der Staranwalt der 20er Jahre. Der hat sowohl Ringverein-Vorsitzende verteidigt und wie Arne ja schon gesagt hat, auch in dem Kranzprozess die Verhandlungen geführt. Er war ein absoluter Frauenschwarm. Also Frauen sind extra zu den Prozessen gegangen, um ihn sprechen zu hören. Wobei seine Frau auch oft bei den Prozessen dabei war. Die hat natürlich aufgepasst, dass da keine zu nahe kam. Es gibt sogar eine tolle Geschichte, da hat sie einen renitenten Besucher davon abgehalten, auf den Angeklagten zu schießen, hat sich also dazwischen geworfen, also auch eine sehr mutige Dame. Also der Dr. Frey hat dann tatsächlich die Freilassung von Helga von Monroy erreicht. Und er hatte auch die unangenehme Aufgabe, ihr erstmal beizubringen, dass ihr Verlobter, denn mit dem hatte sie sich heimlich verlobt, nicht mehr lebt. Und das hat natürlich zu Schreikrämpfen und Nervenzusammenbrüchen geführt, hat aber auch zu einem milden Urteil geführt. Man muss sich mal vorstellen, die hatte Dokumente gefälscht bei der Bank, weil da hatte der einen Kredit aufgenommen, für den sie gebürgt hat und hat da ein gefälschtes Dokument vorgelegt, in dem sie sagte, dass sie demnächst eine Erbschaft von 150.000 Mark erwartet, was natürlich erstunken und erlogen war. Dann kam während des Prozesses noch raus, dass sie auch den Diener der Tante beklaut hatte. Dem hatte sie 50 Mark gestohlen, für ihn viel Geld. Und für diese drei Straftaten hat die tatsächlich nur 3,5 Monate Strafe bekommen, die sie auch nicht im Gefängnis verbüßen musste, sondern bei der Tante bleiben durfte. Und was aus ihr geworden ist, weiß man nicht. Wenn man ihren Namen googelt, genauso wie den des Rittmeisters, die sind komplett gestrichen. Also die Familien haben die komplett aus ihren Stammbäumen rausgenommen. Man findet gar nichts drüber.
Aber den Rittmeister findet man oder fand man auf dem Friedhof? Also ja, da habt ihr ihn, habt ihr das Grab oder ein...
Er ist auf jeden Fall auf den Friedhof gekommen. Er hatte sich ja am Hundekehlsee erschossen. Ja. Und alle Selbstmörder, die im Grunewald oder in den Seen gefunden worden sind, automatisch in dieses kleine Leichenschauhaus auf den Selbstmörderfriedhof gekommen. Egal, ob sie dann letztendlich da bestattet worden sind oder nicht. In dem Fall, wo so gar nichts mehr zu hören war, was mit denen geworden ist, ist anzunehmen, dass er auch da geblieben ist, weil die Verwandtschaft sich wahrscheinlich einfach von ihm distanziert hat. Und da gibt es auch noch eine tolle Geschichte dazu. Bevor es dieses Leichenschauhaus überhaupt gab, hat man tatsächlich die Selbstmörder ins nächste Ausflugslokal geschleppt und die Sezierung der Leichen da auf dem Biertisch durchgeführt. Not macht erfinderisch und die Berliner sind ja immer dafür bekannt, dass ihnen kuriose Lösungen einfallen.
Hoffen wir nur, dass die Biertische danach nicht wieder als Biertische verwendet wurden, ja?
Ach du, da wäre ich mir gar nicht so sicher.
Da wäre ich mir auch nicht so sicher.
Einmal abgewischt.
Ja, und ja, weil die hygienischen Verhältnisse waren ja so und so auch nicht so. Das war übrigens auch am Anfang ein großes Problem. Auf diesem Friedhof, es gab kein Wasser. Und es ist dann erst 20 Jahre später ein Brunnen gebohrt worden, was wirklich sehr schwierig war, weil da das Grundwasser sehr tief ist. Man muss sich das mal vorstellen, da sind Leichen seziert worden, die konnten sich noch nicht mal die Hände waschen.
Boah.
Wie ist es normalerweise am Grab, so 70 Jahre, glaube ich, ne, besteht es und dann, wenn keiner mehr darauf besteht, dass es verlängert wird, wird es aufgehoben.
Ja, das ist immer so von Gemeinde zu Gemeinde ein bisschen unterschiedlich. Ja. Also in Berlin ist es, glaube ich, 20 Jahre. Wie es in anderen Städten, also ich bin ja gebürtig in Frankfurt-Main, da gab es am Anfang auf Friedhöfen auf Friedhofsdauer. Und mit dem Größerwerden der Städte hat man das natürlich abgeschafft, weil man sonst gar nicht mehr wusste, wohin mit den Toten. Also insofern kann man so von 20 Jahren ausgehen. Das ist auch ein bisschen unser Anliegen, das von Alex und mir. Denn 2018 hat unserer Information nach die letzte Bestattung auf diesem Friedhof stattgefunden. Das heißt, dass wahrscheinlich spätestens 2038 dieser Friedhof entwidmet werden soll. Und ich finde, diese Geschichte allein dieses Selbstmörderfriedhofs oder überhaupt, dass es sowas überhaupt gab hier in Berlin, so einzigartig, dass ja, vielleicht schaffen wir es ja, dass man von dieser Entwidmung doch absieht und dieses kleine Juwel erhalten bleibt.
Was genau würde das denn bedeuten, die Entwidmung?
Das heißt, dass er also nicht mehr als Friedhof existiert. Die Gräber würden quasi verschwinden oder beziehungsweise, das sieht man ja auf dem einen Friedhof in Plötzensee, da sind noch vereinzelte Grabsteine, aber in der Natur nimmt sich das dann zurück. Und ja, es existiert nicht mehr als Friedhof.
Aber was ja vielleicht sogar idyllisch wäre, ne? Wenn die Natur dort gewissermaßen, ist ja jetzt schon ein sehr, sehr naturnaher Ort. Und es wird ja nicht da, mitten im Grunewald wird ja nicht gebaut werden. Insofern fände ich es ja ganz, eigentlich ganz schön, wenn das ein bisschen verwildert.
Ja, aber ich denke mal, allein dadurch, dass Nico dort liegt.
Ja. Nico, ja.
Also da werden schon einige aufstehen und Petitionen unterschreiben und sonst
Nico muss bleiben, ja. Nein, auf jeden Fall. Aber sonst noch mal, ich war ja noch nicht da. Was ist denn da noch an alten Gräbern dann da erhalten?
Also unter anderem, das ist natürlich das Erste, was man sieht, wenn man auf den Friedhof kommt. Es gibt übrigens einen alten und einen neuen Teil, was natürlich ein bisschen relativ ist. Der alte Teil, da ist das ins Auge springendste 5 Andreaskreuze, also 5 orthodoxe Kreuze von Zwangsarbeitern, die damals im Eisenbahnwerk Grunewald, also am Grunewalder Bahnhof, gearbeitet haben.
Kannst du das mal kurz zeitlich zuordnen?
Das ist, also der letzte ist gestorben 1917. Ja, und es gibt überall im Internet, weil wieder einer vom anderen abschreibt, immer diese Geschichte, dass das zarentreue Russen gewesen sind und dass die sich das Leben genommen haben, als sie erfahren haben, dass der Zar gestorben ist. Dazu muss man sagen, da hätten die hellseherische Fähigkeiten gehabt. Als die gestorben sind, lebte der Zar noch. Was sehr viel wahrscheinlicher ist und was uns auch der Deutsche Kriegsgräberbund bestätigt hat, ist die Variante, also es sind 2 an Infektionskrankheiten gestorben. Es haben 2 Selbstmord begangen und einer ist an Methylalkoholvergiftung gestorben. dass diese Russen wahrscheinlich, also die, die Selbstmord begangen haben, gedacht haben, dass sie nie wieder in ihre Heimat zurückkommen können. Und da waren wir natürlich auch in den Landesarchiven und in den Zentralbibliotheken und haben recherchiert, haben da wirklich auch die abstrusesten Geschichten gefunden. Ja, also erstens mal, es konnte sich dann jeder Zwangsarbeiter bestellen. Die sind dann dahin kommandiert worden. Die Männer hier in Berlin waren ja im Ersten Weltkrieg. Die fehlten überall und die schweren Arbeiten wurden dann von den Zwangsarbeitern übernommen. Diese Unterkunft ist anfänglich für 30 Mann gebaut worden. Zum Schluss müssen über 1000 da gewesen sein. Und dann kann man sich vorstellen, unter welchen Umständen die da gelebt haben. Da habe ich auch im Archiv was gefunden. Da gab es eine Beschwerde über die Gefangenenverpflegung. Da ist also ein Proviantamt verklagt worden, immerhin, dass sie total verdorbenes Essen an die Zwangsarbeiter geliefert haben und dass die reihenweise natürlich krank geworden sind. Und am Rande habe ich auch noch was Witziges gefunden. Da gab es einen Bestellzettel von einer Seifenfirma. Da konnte man unter 5 Seifenarten aussuchen und eine, die nannte sich Kriegsseife Rabiat.
Aha.
Möchte man sich damit gewaschen haben?
Nee. Sag mal, und diese 5 russisch-orthodoxen Kreuze, die sind ja sehr auffällig auf dem Friedhof, da kann man gar nicht dran vorbeigehen. Die stehen dann tatsächlich seit 1917 auch da und sind dann wahrscheinlich von einer russischen Gemeinde gestiftet worden. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es müssen am Anfang nicht alle 5 gewesen sein. Ich habe Zeitungsartikel gefunden, da standen zunächst erstmal 2. Gebaut worden sind sie von Mitgefangenen. Mhm. Also das ist klar. Aber die sind nach und nach dazugekommen. Also Wir haben sowohl von 2 als auch von 3, jetzt sind es 5. Vor kürzerer Zeit, also vor 1-2 Jahren, sind die auch nochmal restauriert worden. Man kann also jetzt die kyrillische Schrift auch wieder gut lesen. Und man hat auch so ein bisschen Regenschutz da drauf gemacht. Also sie sind schon sehr imposant. Und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, es stehen ja total viele Grabsteine da, wo unbekannt steht.
Ja, oder unidentifiziert, wo man noch nicht mal das Geschlecht zuordnen konnte.
Ja, in den Anfängen des Friedhofs gab es sogar nur Nummern. Da hatte jedes Grab so ein kleines Porzellanschälchen, da stand einfach nur eine Nummer. Und wenn damals Wasserleichen gefunden worden sind, hat man auch oft dann auf, wenn es dann einen Grabstein oder ein Kreuz gab, geschrieben Opfer der Kälte. Also das war immer so ein Hinweis auf ertrunken.
Ja.
Manchmal stand aber auch richtig dabei, ertrunken in dem und dem See oder aufgefunden. Mhm. Und das, was heute als unbekannte Grabstätten da sind, das sind alles Leichen, die in den Endkämpfen 1945 hier in den Straßen gefunden worden sind. Die hat man ja dann erstmal zwischengelagert und erstmal in Parkanlagen vergraben und sie dann letztendlich dort auf dem Friedhof bestattet.
Umgebettet,
sozusagen. Genau.
Tina, sag mal, wie wurde und wird dieser Friedhof denn eigentlich verwaltet und von wem?
Also das ist immer der Bezirk, der für den Friedhof zuständig ist. Momentan ist es Wilmersdorf-Charlottenburg. Und davor war es eben so, dass es mal zu Potsdam gehörte und vorher zu Teltow. Und es war damals aufgrund dieser hohen Selbstmordraten eben verfügt worden, dass alle Leichen dort auch gratis beerdigt werden mussten. Was natürlich den Angehörigen eine große Sorge abgenommen hat, für die Bezirke natürlich eine große finanzielle Belastung war. Und da war auch genau geregelt, das habe ich auch in irgendwelchen Zeitungsarchiven gefunden, also der Bezirk Grunewald musste für die Leichen aufkommen und die Leichenbahren sind von Zehlendorf bezahlt worden. Eine Leichenbahre durfte auch nicht zweimal benutzt werden, weil da ja ein Selbstmörder drauf gelegen hatte. Die wurde dann jedes Mal vernichtet und dann mussten die einen neuen bringen. Es gibt auch Geschichten, dass Selbstmörder hätten gerettet werden können, wenn die Bezirke sich einig gewesen wären. Weil da ist dann ein Kutscher erstmal nach Zehlendorf gefahren, hat gesagt, da liegt ein Selbstmörder, der muss gerettet werden. Haben die gesagt, bin ich nicht zuständig, geh mal zum Bezirksamt Grunewald. Dann ist der dahin gefahren. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Bis sie da wieder ankamen, war der natürlich längst tot. Ja, und dann gibt es ja den Deutschen Kriegsgräberbund, die sich ein bisschen darum kümmern, wobei ich jetzt neulich auf einer Führung gelernt habe, dass der Deutsche Kriegsgräberbund eigentlich nur für Gräber zuständig ist, die außerhalb Deutschlands sind. Also da ging es darum, ob die Steine da jetzt vermoost sind oder nicht, und da war man also ganz glücklich, dass das Moos entfernt worden ist, womit aber dann der Kriegsgräberbund nichts zu tun hatte, sondern der Friedhofsgärtner, der offensichtlich vom Bezirk den Auftrag gekriegt hat. Momentan kommt da auch nur selten noch jemand hin. Früher hat ja der Inspektor und seine Gattin da gewohnt. Das ist übrigens auch sehr interessant. Die Inspektorengattin berichtete nämlich auch in einem Bericht aus 1928, dass da, bevor die Selbstmörder da bestattet worden sind, offensichtlich ein alter Cholera-Friedhof gewesen ist, und beschrieb dann minutiös, wie in einem Massengrab die Cholera-Toten in Leichentücher eingehüllt, mit tonnenweise Kalk bestäubt, dort beerdigt worden sind. Was auch ein bisschen erklären würde, warum es ausgerechnet diese kleine Lichtung ist, die ja schon 20 Minuten Fußweg entfernt vom Havelufer ist.
Ja, interessant, was ihr da alles ausgegraben habt. Und ihr habt auch ein paar Bilder dabei, oder du hast Bilder dabei, die wir uns angeschaut haben und dann nachher auf unseren sozialen Medien teilen werden, wo man eben auch sieht, wie dieser Friedhof in den 20 Jahren ausgesehen hat. Da steht auch schon eins oder zwei dieser Andreas-Kreuze.
Ja, und bei unserem Podcast und bei Instagram haben wir auch ein paar aktuelle Bilder hochgeladen, damit man so ein bisschen die Atmosphäre beschnuppern kann. Also ich kann es nur jedem raten, also auch derjenige, der kein Auto hat. Man kann mit dem 218er Bus dahin fahren, was sehr, sehr schön ist, weil diese Linie die Havelchaussee entlang fährt. Vom Theodor-Heuss-Platz geht die bis zum Bahnhof Wannsee. Und das sind historische Traditionsbusse, die da zum Teil eingesetzt werden. Also da kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Ja, wäre doch mal ein Ausflug für uns, also für unsere Goldstaub-Gemeinde. Du kennst es ja schon, aber vielleicht können wir mal zusammen dahin fahren mit dem Bus und dann bleiben wir da über Nacht.
Na.
Und findet er vielleicht auch noch einen.
Ich habe den letzten Bus verpasst.
Genau.
Ich muss sagen, als ich das letzte Mal auf dem Friedhof war, ist mir aufgefallen, dass das Nico-Grab, das du ja vorhin am Anfang schon erwähnt hast, noch nie so aufgeräumt aussah, wie ich es da gesehen habe. Weil ich kenne es so, dass da die Fans immer Fotos hinstellen, eine Weinflasche, eine Schachtel Zigaretten.
Joints findet man da, Glitzer findet man da und Orangen. Was es mit den Orangen auf sich hat, dürft ihr übrigens selber herausfinden.
Bin ja gespannt.
Ja, und dann ist auch so ein kleines Laternchen, wo immer Briefe drin sind. Ich habe mir da auch öfters mal Briefe durchgelesen, also zum Teil sind das Songtexte von ihr, aber auch von internationalen Besuchern. Also das weiteste war, glaube ich, Neuseeland, wo eine Frau geschrieben hat, dass sie also extra nach Berlin gekommen ist, um sich das Grab anzugucken. Da gibt es ja auch die heißesten Geschichten. Da kommen wir in der nächsten Folge unseres Podcasts drauf zu sprechen, dass bei der Beerdigung noch Tage später die Fans im Dran und im Dumm zwischen den Gräbern gefunden worden sind und dass ihr Sohn Ari da noch versucht haben soll, unveröffentlichte Kassetten zu verkaufen. Also auch wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also was ich dir noch unbedingt erzählen wollte zu dem Foto, was du mir gezeigt hast, von diesem
Voodoo-Foto
auf dieser blauen Bank. Diese blaue Bank ist auch quasi eine kleine Besonderheit. Also wenn man auf dem Friedhof ist, sieht man, dass das so ein eigener kleiner Distrikt ist. Ist auch mittlerweile ziemlich zugewachsen, aber da steht diese blau gestrichene Bank inmitten von ehemals 5 Findlingssteinen, wo Namen von Kindern draufstehen. Mittlerweile ist einer geklaut worden und ein Stein, der ist umgesetzt worden, weil mittlerweile der Papa dieses Kindes verstorben ist und man hat dann den Stein auf demselben Friedhof dann da zusammengefügt. Diese Geschichte zu diesen 5 Kindergräbern ist insofern erschütternd, denn wenn man sieht, wann die gestorben sind, die sind alle an einem Tag gestorben. Und zwar in den 70er Jahren, ein Tag vor Weihnachten, kam es in einer Kindertagesstätte in Charlottenburg zu einem Brand. Der Adventsbrand war außer Rand und Band geraten und diese 5 Kinder sind da gestorben. Und die Eltern haben beschlossen, dass man diese 5 Spielkameraden, die wohl auch im Leben viel miteinander zu tun hatten, dort gemeinsam bestattet. Und deswegen steht da auch die Bank, damit die Eltern da sitzen und ihren Kindern gedenken können. Mittlerweile sind einige dieser Eltern gar nicht mehr in Berlin. Man sieht, dass die Gräber auch nicht mehr wirklich gepflegt sind. Also als ich jetzt vor kurzem da war, war auf einem Grab ein paar Blümchen, aber die anderen waren ziemlich zugewachsen. Aber tragisch, nicht?
Absolut. Ja. Ja, Tina, ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal wirklich sehr viel Informationen gesammelt. Vieles weitere könnt ihr dann in den, ich sage jetzt mal, Originalfolgen nur über meine Leiche hören. Hast du noch irgendwas Wichtiges? Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben?
Ja, wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, wir haben also eine bunte Mischung zusammengesetzt. Es geht ja in dieser aktuellen Folge auch um einen Selbstmörder-Song. Wir erzählen euch von der Erfindung einer Selbstmörderpistole und viele kuriose Geschichten. Natürlich kommen wir auch zu Nico, die kann man einfach nicht rauslassen. Und ist auch eine tolle Geschichte von ihr. So viele Stars, internationale Weltstars, hat ja Berlin auch nicht hervorgebracht. Ja, und wir haben ja so ein Motto, mit dem wir immer unseren Podcast beenden. Also wenn Fragen sind, wendet euch an uns. Frei nach dem Motto, ran an Sarg und mitgewähnt.
Ja, den Kontakt verlinken wir dann auch in unseren Shownotes.
Auf jeden Fall. Ja, schön, dass du da warst.
Und vielen Dank für die Einladung.
Spannend, wie es bei euch weitergeht. Und ja, Else, wir machen das Thema ja vielleicht auch nochmal an anderer Stelle oder führen das ein bisschen weiter.
Ja, denn du hast ja gerade gestern Abend eine interessante Neuigkeit erfahren.
Erzähl mal. Ja, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, mich vorzubereiten. Und es gibt eine Dissertation von Anne Gnausch. Und wenn ihr genau unsere Folgen gehört und genau wisst, wer wann wie wo da war. Die war tatsächlich bei unserer Rauschmittelfolge dabei und hat da erzählt von ihren Forschungen zu Kokain vor allem und hat jetzt eine Dissertation geschrieben über Selbstmörder in der Weimarer Republik. Und die wollen wir natürlich auch mal vorstellen, diese Dissertation. Und hoffen wir, dass sie alle noch erreichen.
Ja, und dann wollen wir ja vielleicht auch noch mal weitergehend auf die Schülertragödie eingehen.
Ja, da können wir doch Henk und Achim einladen vielleicht.
Ja, das stimmt. Doch toll. Genau. Ich muss auch dazu sagen, ganz interessant, dieser Film hat mich damals, als ich mit Bohème Sauvage und 20 Jahre und so weiter angefangen habe, maßgeblich beeinflusst, sagen wir mal so.
Ja, und ich muss sagen, ich war letztes Jahr eben, als er 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat, war ich bei der Vorführung, wo eben die Regisseure da waren und die beiden Hauptdarsteller, Daniel Brühl und August Diehl. Die waren damals noch blutjung, ne?
Ja.
Einer der ersten Filme von Daniel Brühl und haben da ein paar Anekdoten erzählt. Ja, also für viele war dieser Film sehr, sehr prägend.
Ja.
Ja, dann.
Gut, dann haben wir es soweit im Kasten, würde ich sagen.
Wunderbar. Also nochmal danke, liebe Tina. Und wir wünschen euch ein angenehmes Hören und mal gucken, was als nächstes Thema auf euch wartet. Tschüss.
Tschüss.
So, ihr Lieben, ich möchte jetzt noch eine kleine Werbung in eigener Sache machen. Hat überhaupt nichts mit 20er Jahre zu tun. Aber wen vielleicht interessiert, was die Else, also ich, sonst noch in einem anderen Leben so treibt. Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, dass ich seit meiner Teenagerzeit dieser sogenannten Gothic-Szene angehöre. Und entsprechend, nach vielen, vielen Jahren, werde ich jetzt im September, nämlich am 12. und 13. in Berlin, ein Synth and Minimal Wave Festival veranstalten. Synth and Minimal Wave ist so ein Seitenteil von dieser Szene. Da geht es hauptsächlich um analoge elektronische Musik, sehr 80er Jahre geprägt. Und dieses Festival heißt Lieber Tod. Und
das war doch dann ziemlich zu dem Thema heute.
Ja, Lieber Tod muss man auch so leicht ironisch sehen. Und diese Morbidität und der Hang zur Dunkelheit und so, den ich da habe, das darf man auch nicht falsch verstehen. Also das hat für mich überhaupt nichts Böses oder Schlechtes an sich, im Gegenteil. Jedenfalls, ja, dieses Festival findet statt am 12. und 13. September im Eden Club in Berlin. Und da haben wir an 2 Tagen 9 Bands und wir haben auch Drag-Shows und danach DJs. Alles eben in dieser Musikrichtung. Also wen das interessiert, liebertod.de kann sich da mal umschauen. Und ich freue mich, euch da zu sehen.
Ja, ich bin auch noch überlegen, ob ich da auch mal die Seiten wechsle sozusagen und ein anderes Outfit dann natürlich anziehen muss.
Schwarz.
Schwarz, einfach nur schwarz. Outfit, Dresscode, schwarz. Einfach.
Genau, was haben wir sonst noch, Arne?
Na, wir freuen uns auf weitere Themen und hoffen, dass ihr gut durch den Sommer kommt, durch die Hitze. Und
willst du nicht mal ganz kurz unseren Hörerinnen noch erzählen, was du da in Paris treibst demnächst?
Ich hab das schon mal angekündigt in der Marcel Füß-Folge, wenn ich mich richtig entsinne, dass es da ums Thema Exil geht. Exil, also wir nennen es das romanische Café in Exil. Wo sind die ganzen Schriftsteller dann hingegangen nach 1933 und vielen nach Paris? Und ich darf dort an der Sorbonne Nouvelle Paris Trois, darf ich ein Seminar dazu geben, also ein Praxisseminar. Am Ende sollen dann die Studierenden einen Rundgang durch Paris machen zu Orten des Exils. Und da freue mich wahnsinnig drauf, werde dann 2x im Monat in Paris sein und von dort dann ab und zu mal
Postkarten schicken
und hoffe nicht, weil ich will in der Seine schwimmen gehen, ich hoffe nicht, dass ich da irgendwie dann vielleicht
den Selbstmörderfriedhof eröffnest in Paris.
Dass ich den Pariser Selbstmörderfriedhof in irgendeinem Seitenkanal von der Seine dann finde. Nein,
das würden wir nicht.
Ich werde aber natürlich Berlin treu bleiben, kleine Ausflüge in die Ferne sind manchmal ganz schön. Also, ja. Wir wünschen euch alles Gute und dann bis sehr, sehr bald.
Bis bald.
Tschüss.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.